Als Lesung haben wir heute Offenbarung 5, die Verse 11 bis 14. Da geht es um einen Lobpreis der Vereinigung zwischen Himmel und Erde, der uns nachher auch nochmal in Offenbarung 14 in unserem Predigtext wichtig sein wird. Offenbarung 5, 11 bis 14. Und ich sah und ich hörte eine Stimme von vielen Engeln rings um den Thron, nämlich um den Thron Gottes im himmlischen Thronsaal und um die lebendigen Wesen und die 24, die Ältesten und ihre Zahl, nämlich jetzt die Zahl der Engel, war 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000. Die sprachen mit lauter Stimme, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. Und jetzt stimmt in diesen himmlischen Chor ein irdischer mit ein, Vers 13. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist und was auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, gebührt das Lob und die Ehre und Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und jetzt fallen auch die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten in diese lobende Anbetung mit ein. Vers 14, und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen. Und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir erheben uns zum Gebet. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir auch heute Morgen wieder beieinander sein dürfen. Danken dir auch, dass der Wintereinbruch nicht so schlimm war, dass die Straßenverhältnisse den Gottesdienstbesuch wesentlich erschwert oder gar unmöglich gemacht hätten, dass wir beieinander sein können und gut angekommen sind. Auch in der vergangenen Woche erfahren durften, wie du deine Hand über uns hältst und uns bewahrst, uns Kraft, Mut und Zuversicht schenkst, auch Ruhe und Frieden in dir. Und dass du jetzt auch in diesem Gottesdienst mitten unter uns bist, auch mit denen zu Hause, die übers Internet, über den Fernseher zuschauen, zugeschaltet sind, Herr. Lass du sie mit uns gesegnet sein, auch mit allen Alten und Kranken zu Hause, allen, die Mut und Kraft brauchen. Rede du durch dein Wort zu uns. Amen. Als Predigtext haben wir dann Offenbarung 14, die Verse 1 bis 5. Offenbarung 14, 1 bis 5. Und ich sah, schreibt der Apostel Johannes, und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion. Und mit ihm 144.000, die trugen den Namen seines Vaters auf ihren Stirnen geschrieben. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, wie die Stimme vieler Wasser und wie die Stimme eines starken Donners. Und ich hörte die Stimme von Harfenspielern, die auf ihren Harfen spielten, und sie sangen wie ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier lebendigen Wesen und den Ältesten, und niemand konnte das Lied lernen als nur die 144.000, die erkauft worden sind von der Erde. Diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich rein. Diese sind es, die dem Lamm nachfolgen, wohin es auch geht. Diese sind aus den Menschen erkauft worden als Erstlinge für Gott und das Lamm. Und in ihrem Mund ist kein Betrug gefunden worden, denn sie sind unsträflich. Schlachter hat noch vor dem Thron Gottes in den Handschriften, habe ich diesen Zusatz allerdings vergeblich bisher gesucht. Vielleicht habe ich mich zu dumm angestellt. In ihrem Mund ist kein Betrug gefunden worden, denn sie sind unsträflich. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Offenbarung 14 ist in drei Abschnitte eingeteilt. Der erste, die 144 Versiegelten und das Lamm auf dem Berg Zion, das ist auch unser heutiger Predigtext, 1 bis 5. Zweiter Abschnitt, die Ankündigung des Gerichts über die, die das Tier anbeten und sein Mahlzeichen annehmen, das sind die Verse 6 bis 13. und die Ernte zum Gericht, Verse 14 bis 20. Was allen drei Abschnitten gemeinsam ist, dass sie auch innerhalb der Offenbarung vorausschauend sind. Also die Offenbarung ja selber ist ja eine Vorausschau, eine Prophetie fürs Ende der Zeit, über die Jahrtausende hinweg, von Johannes dem Apostel angefangen, bis heute ja rund 2000 Jahre. Aber innerhalb der Offenbarung haben wir immer wieder auch Vorausschauen, die nicht in den Ablauf der Chronologie der Offenbarung hineinpassen, soweit eine solche möglich ist. Also sie, die ganze Offenbarung 14 mit diesen drei Abschnitten sagt etwas, was erst im Ablauf der Offenbarung später dann real passiert, greift also vorweg. Heute beginnen wir mit dem ersten Abschnitt, Verse 1 bis 5, das Lamm und die 144.000 auf dem Berg Zion. Es ist als erstes zu beachten, um wen geht's ganz genau und zweitens, wo geschieht das, was uns berichtet wird. Wo sind die, um die es geht? Erste Frage, um wen geht's? Um das Lamm und die 144.000 Versiegelten. Und das sind ganz ohne jeden Zweifel die aus Kapitel 7, die jeweils 12.000 aus den 12 Stämmen Israels. Die waren nach Offenbarung 7 von Engeln mit dem Siegel Gottes an ihren Stirnen versiegelt worden. Und Offenbarung 14, Vers 1 gibt uns noch eine Zusatzinformation, dass dieses Siegel den Namen seines Vaters, nämlich den Namen des Vaters des Lammes, darstellt. Vergangenen Sonntag hatte ich betont, dass das Mahlzeichen des Tieres das satanische Gegenstück zu diesem Siegel Gottes ist. Das bezieht sich auf die Symbolik, das muss ich nachträglich noch ergänzend und Missverständnisse zu vermeiden sagen, es bezieht sich auf die Symbolik, nicht auf die Art und Weise des Siegels, des Mahlzeichens. Also die Symbolik insoweit ist vom Anspruch, vom Inhalt her eine starke Entsprechung. Sprachlich unterscheidet die Bibel da auch sehr genau. In Offenbarung 7 wird das Siegel Gottes mit dem Fachausdruck für Siegel, Sphragis, und dem dazugehörigen Verb Sphragizo beschrieben, und zwar durchgängig und einheitlich. Auch genau. In Offenbarung 13 und 14 dagegen wird das Mahlzeichen des Tieres durchgängig mit einem anderen Wort beschrieben, nämlich Charagma, das wir am besten mit Prägezeichen übersetzen. Das Siegel Gottes, das die 144.000 erhalten, dient ausschließlich der Bewahrung. Also da sehen wir auch von der Bedeutung einen wesentlichen Unterschied. Und praktisch muss es deshalb auch nicht sichtbar sein. Warum? Der Herr kennt die Seinen. Der braucht kein Siegel, um zu wissen, wer ihm gehört, ein Sichtbares. Und darum geht's beim Siegel, dass er auch in größter Gefahr und allergrößter Not seine bewahrende Hand über und um die Seinen hält. Und das Siegel vergewissert die Versiegelten dieser Fürsorge, dieser Treue, dieser Liebe, dieser bewahrenden Gnade Gottes. Und noch ein wichtiger Unterschied, die 144.000 empfangen das Siegel passiv. Das Prägezeichen des Tieres dagegen wird gegeben, Offenbarung 13, 16, und geben setzt immer auch ein Annehmen voraus, und es wird Offenbarung 14, 19 auch ganz explizit so formuliert, es wird angenommen. Das heißt, diejenigen, die 144.000, merken nicht notwendigerweise, dass sie versiegelt werden. Es handelt sich hier vornehmlich oder sogar rein vollständig um einen geistlichen Vorgang. Diejenigen aber, die das Prägezeichen des Tieres bekommen und annehmen, merken das sehr wohl und stimmen dem zu. Freiwillig. Wenn auch vielleicht mit der neuen Freiwilligkeit, die uns Lauterbach und Co. schmackhaft machen. Da waren wir letzten Sonntag schon kurz dran. Ich habe noch diese Woche gedacht, jeder Räuber, Bankräuber gibt es ja gar nicht mehr so viel. Was hätten die sich gefreut über diese Freiwilligkeit? Stellt euch vor, Heute ist einfach ein Ladenbesitzer oder irgendwas. Du gehst da rein mit dem Revolver in der Hand, hältst ganz freundlich dem hinter der Kasse einen Revolver an den Kopf und sagst, du hast die Wahl. Ganz freiwillig. Du hast die Wahl. Du kannst mir jetzt den Inhalt deiner Ladenkasse geben oder du kriegst eine Kugel in den Kopf. Aber ganz freiwillig. Es liegt bei dir, wie du dich entscheidest. Ich bin gespannt oder wäre gespannt, wie Richter diese Form der neuen Freiwilligkeit à la Lauterbach und Co. in solch einem Falle eines Bankraubüberfalls oder einer Erpressung dann bewerten würden. Auf der Basis dieser neuen Freiwilligkeit nehmen seit gut einem Jahr viele die Corona-Spritze an. Denen hält man ja auch in gewisser Hinsicht die Pistole an den Kopf und sagt, du hast die Wahl, ja. Kannst entweder deinen Arbeitsplatz verlieren oder lässt dich spritzen, möglicherweise mit tödlichen Folgen. Aber du hast die Wahl, ganz freiwillig. Mit dem Prägezeichen des Tieres wird es wahrscheinlich ganz ähnlich laufen. Ja, aber der Mensch hat schlussendlich tatsächlich bei diesem Prägezeichen die Wahl, ob er sich der Macht des Bösen beugt oder schlimmstenfalls den Verlust seines irdischen Lebens in Kauf nimmt, um dem Herrn treu zu bleiben. Soweit nochmal einige Sätze zur Entsprechung, aber auch zur Unterscheidung des Siegels Gottes auf der einen und dem Prägezeichen des Tieres auf der anderen Seite. Hier in Offenbarung 14 begegnen wir also zunächst in den Versen 1 bis 5 den 144.000, die das Siegel Gottes an ihren Stirnen haben. Und sie sind nicht allein. Mit ihnen ist das Lamm. Und damit kommen wir zum zweiten spannenden und wichtigen Punkt. Wo sind das Lamm und die 144.000? Sie stehen nicht vor dem Thron, wie die Erlösten aus den Nationen, Kapitel 7, Vers 9. Die sind vor dem Thron Gottes, 7 Kapitel vorher schon. Die 144.000 stehen mit dem Lamm auf dem Berg Zion. Das heißt, das Lamm hat den himmlischen Thronsaal verlassen. Normalerweise sehen wir es in der Offenbarung ja mitten auf dem Thron im Himmel. Jetzt sehen wir es nicht mitten auf dem Thron im himmlischen Thronsaal, jetzt sehen wir es auf dem Berg Zion. Es hat also den himmlischen Thronsaal verlassen, ist herabgekommen auf den Berg Zion. Und der Berg Zion ist in der Bibel eindeutig lokalisierbar, weil der hier sehr wichtig ist. Gucken wir uns den Berg Zion ein bisschen an. Seine erste Nennung erfolgt 2. Samuel 5, Vers 7. Aber David nahm die Burg Zion ein. Und fortan und bereits mit der nächsten Nennung, 1. Könige 8, 1, ist deshalb der Berg Zion zugleich die Stadt Davids. Das auserwählte Volk Gottes, das darin wohnt, ist die Tochter Zion. Und der Berg Zion bekommt für ganz Israel eine so umfassende Bedeutung, dass eben auch ganz Israel, selbst wenn die irgendwo zwischen Dan und Beerscheba wohnen, zur Tochter Zion gehören. Auch Tochter Jerusalem genannt. Wir sehen, dass Zion und Jerusalem dann eine Einheit werden. So wie ja bis heute die Einwohner einer Ortschaft als Söhne oder Töchter dieser Ortschaft bezeichnet werden, besonders wenn es um einen Prominenten geht, dann heißt es, er ist ein Sohn, ist eine Tochter unserer Stadt. Psalm 2, Vers 6 sagt bedeutungsvoll für alle Zeiten, solange es den Berg Zion auf dieser Erde gibt, voraus, ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Zwei weitere wichtige Aussagen über den Berg Zion. Es ist der Königsberg, von dem aus der von Gott eingesetzte König und durch ihn der Herr selbst und im tausendjährigen Reich ganz unmittelbar der Herr selbst auf diesem Berg Zion herrschen wird als König, auf seinem heiligen Berg. Ich habe immer wieder darauf hingewiesen, der Berg Zion, auch der Ort, an dem Jesus gekreuzigt wurde, ist eben nicht irgendein Ort auf dieser Welt, sondern ein ganz besonderer. Ich habe auch in der Karfreitagpredigt schon mal darauf hingewiesen, dass es auf dieser ganzen Erde keinen zweiten Ort dieser Bedeutung gibt. Zion ist der heilige Berg Gottes. Und der Herr selbst wohnt in Zion. Lob singt dem Herrn, der in Zion wohnt, sagt Psalm 9, Vers 12 und vermutlich unzählige weitere Aussagen des Alten Testaments. Von Zion wird deshalb Rettung ausgehen. Sowohl für Israel, Psalm 14, Vers 7, wie auch für die Völker. Und das ist die große Verheißung der Zukunft auf dieser Erde, dass Zion zu diesem Ort des Segens wird. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn. Das ist der Zion. Zum Haus des Gottes Jakobs, damit er uns belehre über seine Wege und wir auf seinen Pfaden wandeln, denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Jesaja 2, Vers 3. Das ist die große Botschaft des alttestamentlicher Prophetie und Verheißung, verbunden mit der Erwartung des Messias. Das Alte Testament zieht da natürlich sehr viel zusammen, was tatsächlich sich dann über 2000 Jahre trennt. Dass erster Messias kommt, Israel ihn ablehnt und dann erst Zion zu seiner Erfüllung und Verheißung kommt, am Schluss bei der Wiederkunft. Aber das ist der rote Faden, dass Gott am Ende der Zeit kommt, sich seinem Volk wieder zuwendet, das Schicksal seines Volkes wendet und auf dem Berg Zion wohnen wird. Nehmen wir als Beispiel noch Joel 4, Vers 1. Denn siehe, in jenen Tagen und zu jener Zeit, schon für sich genommen eigentlich jene Tage, jene Zeit, immer ein Blick aufs Ende, aber hier noch genauer beschrieben, wenn ich das Geschick Judas und Jerusalems wenden werde. Weiter Vers 17, dann werdet ihr erkennen, dass ich Jahwe, euer Gott bin, der ich in Zion wohne, auf meinem heiligen Berg. Jerusalem aber wird heilig sein und Fremde, im Sinne von solche, die nicht zu ihm gehören, sollen es nicht mehr betreten. Und Vers 21b, und der Herr wird wohnen bleiben in Zion. Ich habe es so breit ausgeführt, das alles müssen wir im Hinterkopf haben und eigentlich noch vieles mehr, was das Alte Testament über den Zion sagt, wenn wir Vers 1 lesen, wo ganz schlicht geschrieben steht, Vers Offenbarung 14, 1, und siehe, ich sah, das Lamm stand auf dem Berg Zion. Für jemand, der alttestamentliche Aussagen über Zion im Hinterkopf hat, für den ist das eine gigantische Aussage. Das Lamm steht auf dem Berg Zion. Das heißt, jetzt ist der Herr gekommen. Jetzt geht von Zion Heil aus. Jetzt erreicht Zion seine Erfüllung, seine Bestimmung, der irdische Berg Zion. Und mit ihm 144.000, die trugen den Namen seines Vaters auf ihren Stirnen geschrieben. Im Neuen Testament, ich glaube im Alten, wenn ich es richtig im Kopf habe, kommt der Zion 154 Mal vor. Im Neuen nur 7 Mal. Und interessanterweise, ich glaube außer an dieser Stelle und vielleicht Hebräer 12, immer in Gestalt von Zitaten aus dem Alten Testament. Das erste Mal beim Einzug Jesu in Jerusalem, Matthäus 21,5 und parallel Johannes 12,15, sagt der Tochter Zion, sieh, dein König kommt zu dir. Jahwe kommt zu seinem Volk, Zitat Sacharja 9,9. Aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Sie stießen ihn von sich und lieferten ihn ans Kreuz. Deshalb kommt Jahwe zwar, aber das Heil weisen sie ab, das eigentlich jetzt auch hätte kommen sollen. Genau daran, an dieses Zurückweisen, knüpft inhaltlich ganz unmittelbar Paulus an in Römer 9, 32, dass Israel die Gerechtigkeit nicht erreicht hat, denn sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes, wie geschrieben steht, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses. Und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Zitat aus Jesaja 8, Vers 14. Es ist auch interessant, wie die Aufeinanderfolge der biblischen Aussagen nochmal die Kernaussagen zum Ziel und die geistlichen Kernaussagen zusammenfassen. Wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden, aber sein Volk hat nicht an ihn geglaubt, sondern an ihm Anstoß genommen und damit seine Gerechtigkeit und sein Heil verfehlt. Das ist aber auch nach Paulus nicht das letzte Wort Jahwes über sein Volk Israel, denn seine Ausführungen über die Erwählung Israels in Römer 9 bis 11 münden dann in der Erläuterung, Kapitel 11, 25f Römerbrief: Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist, und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht: aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Psalm 14, Vers 7. Wir merken, wie sich auch hier die biblischen Aussagen auf Offenbarung 14 hin entwickeln und zuspitzen. Das Heil in Zion nimmt mehr und mehr Gestalt an. Der Verfasser des Hebräerbriefs, Kapitel 12, 22, wendet sich dann an den Teil Israels, der nicht verstockt bleibt, sondern schon vor der endzeitlichen Wiederherstellung Israels das Heil in Jesus annahm. Deshalb auch übrigens der Hebräerbrief, weil er speziell an gläubig gewordene Juden gerichtet ist. Deshalb auch so viele Bezüge zum Alten Testament im Hebräerbrief. Diesen an Jesus gläubig gewordenen Juden, die nicht zu denen gehören, die verstockt sind, schreibt der Hebräerbrief: Ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu Zehntausenden von Engeln. Da sehen wir, wie eine Verschmelzung stattfindet zwischen dem irdischen Berg Zion und Jerusalem, dem himmlischen. Das sehen wir nachher auch gleich nochmal Offenbarung 14. Wir halten nach diesen Ausführungen zum Berg Zion fest: der Berg Zion ist ohne jeden Zweifel Jerusalem. Das Neue Testament redet siebenmal von Zion, und wir wissen, die sieben ist die Zahl der Vollendung des göttlichen Werkes. So auch bei der Schöpfung, ja. Sieben Schöpfungstage, einschließlich, ganz wichtig, des Erreichen des Ruhetages, des siebten Tages. Da waren wir letzten Sonntag kurz auch dran. Die sechs bleibt zurück. Die sechs ist die Zahl satanischen Wirkens, das nicht zum Ziel und nicht zur Ruhe kommt, sondern ins Chaos führt. Siebenmal redet das Neue Testament vom Berg Zion. Und ich denke, es ist kein Zufall, dass das Neue Testament exakt siebenmal von Zion spricht. Es spricht von der Vollendung des Werks, das Gott auf dem Zion begonnen hat und auf dem Berg Zion vollenden wird. Und eine Vollendung, das muss man auch immer in Richtung derer sagen, die das schnell vergeistlichen und dann schnell aufs himmlische Jerusalem deuten, könnte man mit Hebräer 12, 22. Aber das greift für sich allein genommen zu kurz. Eine Vollendung muss immer dort geschehen, wo es angefangen hat. Und die Vollendung des irdischen Berg Zion kann deshalb nicht im himmlischen Jerusalem geschehen. Sie muss auf dem irdischen Zion die Erfüllung und die Verheißung erfahren. Sonst ist keine echte Vollendung dessen, was angefangen wurde. Dass Gott dann mit dem himmlischen Jerusalem noch eins draufsetzt, ist ein anderes Thema. Und diese Vollendung, die geschieht hier. Und genau deshalb steht das Lamm jetzt mit den 144.000 auf dem Berg Zion. Jetzt kommt der Berg Zion, Jerusalem, zu seiner Erfüllung, zu seiner Bestimmung. Ich stimme da ganz Fruchtenbaum zu, der als einer der wenigen an dieser Stelle den offenkundigen Zusammenhang zum tausendjährigen Reich sieht. Das beginnt hier logischerweise, das wird hier jetzt vorweggenommen, der Beginn. Adolf Schlatter kommt der Sache zwar ebenfalls nahe, bleibt dann aber in der verkirchlichten Sicht stecken. Er stellt zu Recht zunächst fest: auf dem Berg Zion schuf Gott der alttestamentlichen Gemeinde ihre Heimat, weil er ihr dort den Tempel gab, der ihr seine gnädige Gegenwart verbürgte. Nimmt den also auch ganz real als irdischen Berg, und weiter: Deshalb braucht er auch hier die schon in Kapitel 7 genannte Zahl 144.000, die Jesus als den Vollender Israels beschreibt, der das Volk Gottes zur Vollkommenheit gebracht hat. Völlig richtig. Und obwohl er das alles richtig feststellt, der Text redet von der Vollendung Israels, deutet das dann im entscheidenden Augenblick auf die Gemeinde. Die neutestamentliche Gemeinde aus den Völkern ist aber nach Kapitel 7 vor dem Thron Gottes. Die hat zu diesem Zeitpunkt auf dem Berg Zion überhaupt nichts verloren. Da ist die völlig fehl am Platz. Die ist im Himmel. Nicht aber so der versiegelte und auserwählte Rest Israels. Der ist mit dem Lamm auf dem Berg Zion. Dort, wo der Tempel stand, wo auch der König Israels seinen Sitz hatte und haben wird. Was ist die Botschaft? Während das Böse sich auf seinem Maximum noch auf dieser Erde austobt, bekommt Johannes bereits Anfang Kapitel 14 den Ausgang, das Ziel gezeigt. Wir haben ja Kapitel 13 vorausgehend, wo die beiden Tiere, das eine aus dem Meer, das andere aus dem Land, auftreten und die Menschheit in beispielloser Weise knechten und niederdrücken. Und die sind jetzt ja immer noch am Werk. Und das geht ja Kapitel 15 weiter. Kapitel 14 ist wieder ein tröstender, ermutigender Zwischeneinschub, der aufs Ende schaut. Aufs irdische Ende, noch nicht aufs himmlische. Das ist der Irrtum mancher Ausleger. Aufs irdische Ende. Oder auf die irdische Zäsur der Wiederkunft Jesu. Die erste Botschaft dieser Verse ist die Bewahrung der 144.000. So sehr der Antichrist bzw. die satanische Trinität gegen das Volk Gottes tobt und wütet, der Herr bewahrt die Seinen. In Kapitel 12 haben wir gesehen, dass das Weib Israel vor dem Drachen Satan in die Wüste geflohen ist. Und wahrscheinlich haben wir damals festgestellt, dürfte dieses Weib auch die 144.000 einschließen, vielleicht sogar ganz wesentlich ausmachen. Chronologisch innerhalb des Ablaufs der Offenbarung betrachtet, sind jetzt eigentlich die 144.000 noch in der Wüste, wo sie von Gott ernährt werden. Offenbarung 12,6. Hier aber werden die 144.000 auf dem Berg Zion gesehen, zusammen mit dem Lamm. Vorausschau. Das sagt, mitten in den Kampf hinein bekommt Johannes das Bild gezeigt von den 144.000, die das Ziel unversehrt erreicht haben. Sie haben alle Nachstellungen und Anschläge Satans unter dem Schutz Gottes unbeschadet überstanden. Und das ist eine Zusage, die ja auch uns gilt, die auch wir mit nach Hause nehmen dürfen. Egal wie es Böse tobt und wütet, wir werden das Ziel unversehrt, unbeschadet überstehen, wenn wir uns zum Herrn halten. Dass er sich zu uns hält, das steht völlig außer Frage. Das hat er uns zugesagt. Und es ist zwar richtig, dass Hebräer 12,22 den Berg Zion für die neutestamentliche Gemeinde geistlich deutet, dem widerspricht aber nicht, dass der Berg Zion für Israel und für die Vollendung der Welt eine ganz reale und wörtliche Bedeutung hat. Und davon spricht, wir hatten es angeschaut, das Alte Testament an vielen Stellen. Ganz wichtig, der Berg Zion ist der zentrale Ort des tausendjährigen Reiches. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufgehen. Auf dem Berg Zion wird der Herr als König herrschen. Jesaja 24, Joel 4, Micha 4, Sacharja 8 und so weiter. Viele Stellen des Alten Testaments sagen uns das voraus. Und das gilt für den irdischen Berg Zion, bevor es sich dann auch im himmlischen Jerusalem vollendet. Die Gemeinde hat zwar auch ihre Aufgabe im tausendjährigen Reich, als Mitregierende mit Christus, Offenbarung 20, 4 und 6, ich habe es die Woche nochmal genauer angeschaut, interessant ist, dass hier in Offenbarung 20, 4 und dieser ganze Abschnitt, wo es um die Aufgabe der Gemeinde geht, kein konkreter Ort genannt ist. Es ist nur die Aufgabe beschrieben. Sie werden mit Christus regieren, Priester sein und mit ihm regieren und herrschen. Aber wo sie das tun, wird nicht gesagt. Da sollten wir auch mit den Spekulationen etwas zurückhaltend sein. Aber für die Erfüllung der Berufung Israels, da ist der Ort, der Berg Zion, von zentraler Bedeutung. Und diese 144.000 sind keine Märtyrer. Steht nicht da. Also wenn Ausleger in diese Richtung gehen, steht nicht da. Sie haben ja das Böse überlebt, denn die stehen mit dem Lamm auf dem Berg Zion, nachdem der Herr wiedergekommen und das Böse überwunden hat. Und mittlerweile, wenn jetzt das Lamm mit den 144.000 auf dem Zion steht, dann ist zu diesem Zeitpunkt bereits Satan vor 1000 Jahre gebunden und der Antichrist und der falsche Prophet bereits in den feurigen Pfuhl gewandert. Und die haben es unversehrt überstanden. Das sind ganz klar keine Märtyrer. Und sie werden auch nicht als solche erwähnt, die das Bild des Tieres nicht angebetet und sein Mahlzeichen nicht angenommen haben. Das haben sie natürlich nicht gemacht. Aber das ist nicht ihre Besonderheit, im Unterschied zu späteren, die wir noch nächsten Sonntag, so Gott will, oder wenn wir Kapitel 14 weitermachen. Das ist nicht ihre Besonderheit im Unterschied zu anderen. Ihre Besonderheit ist die Versiegelung mit dem Siegel Gottes. Und die Stimme aus dem Himmel bestätigt, Ektu Uranu, aus dem Himmel, dass der Berg Zion hier ausdrücklich nicht geistlich im Himmel zu suchen ist. Denn die Stimme würde sonst im Himmel und nicht aus dem Himmel erklingen. Aus dem Himmel kann nur etwas erklingen für den, der sich selbst außerhalb des Himmels befindet. Eben hier auf dem Berg Zion. Und Johannes selbst ist in dieser Szene eindeutig auch außerhalb des Himmels. Er sieht auf der einen Seite vor sich den Berg Zion mit dem Lamm und den 144.000, auf der anderen Seite den Himmel und von dort aus dem Himmel heraus kommen nun die Stimmen. Die Stimme ist gewaltig. Also ich führe das an dieser Stelle nochmal so breit aus, damit ganz klar ist, jedes Detail von diesen Versen macht deutlich, dass der Berg Zion definitiv nicht im Himmel ist. Dürfen wir an dieser Stelle nicht vergeistlichen. Die Stimme, die nun aus dem Himmel kommt, die ist gewaltig. Wie das Rauschen vieler Wasser und das Rollen eines Donners und doch angenehm. Wie von Harfensängern. Schlachter 2000 übersetzt hier, als wäre die zweite Stimme von den Harfensängern möglicherweise eine andere. Wenn ich es richtig sehe, dürfte aber die Mehrheit durch Handschriften und so sagen es eigentlich auch alle Übersetzungen, soweit ich sehe, Luther, Menge, Elberfelder, Gute Nachricht etc., um ein und dieselbe Stimme handeln, die aber eine interessante Spanne hat, Bandbreite. Einerseits ist diese Stimme so gewaltig, eben wie das Rauschen vieler Wasser, als ob man an einem gewaltigen Wasserfall, etwa wie dem Rheinfall in Schaffhausen, nach einer kräftigen Schneeschmelze, da mal richtig ordentlich Wasser runterkommt, da versteht man sein eigenes Wort nicht mehr. Das ist damit gemeint. Und wie das ohrenbetäubende Donnern eines mächtigen Gewitters. Also einerseits ein gewaltiger Krach, und zugleich zart und melodisch, wörtlich wie Harfenspieler harfend auf ihren Harfen. Und dazu noch singend. Harfe ist an dieser Stelle Kitaris, die Laute, Zither, unser Fremdwort Gitarre kommt davon. Also im Griechischen steht da der Begriff, nach dem unsere Gitarre benannt ist. In jedem Falle ein Saiteninstrument. Und jetzt wechselt tatsächlich auch die Blickrichtung. Denn die Harfensänger, die sind tatsächlich im Himmel vor dem Thron. Und sie sangen ein neues Lied vor dem Thron und vor den lebendigen Wesen, den vier und den Ältesten. Also da sind wir wieder ganz im himmlischen Thronsaal wie Offenbarung 4. Thron in der Mitte, die vier Lebewesen drumherum und die 24 Ältesten auf ihren Thronen. Und da auch diese Harfensänger. Und sie singen ein neues Lied. Ein neues Lied erklingt immer wenn Gott neue Machttaten vollbracht hat, die in diesem neuen Lied besungen werden. Liebe Geschwister, es ist eine wunderbare Sache, dass auch wir immer wieder neue Lieder anstimmen dürfen. Und wenn man in der Kirchengeschichte zurückschaut, als Lieder nicht gemacht wurden, sondern geistlich geboren sind, da waren es eigentlich auch jeweils neue Lieder, wo die Gemeinde, wo Menschen das Handeln Gottes in ihrem Leben neu und tief erfahren haben und dann dieses Lob Gottes über dieses neue Erfahren der Wunder Gottes in Liedform gebracht haben. Und so ein neues Lied geht's hier. Und dieses Lied verbindet sich, in diesem Lied verbindet sich diese Schar der Anbeter vor dem Thron Gottes mit den 144.000 auf dem Berg Zion. Und das bringt jetzt wahrscheinlich manche durcheinander, dass wir hier jetzt auf einmal eine Klammer haben, vom Himmel auf die Erde herunter. Und es wird gesagt, und niemand konnte das Lied lernen, als nur die 144.000, die von der Erde erkauft waren. Also es ist interessant, da singen nur zwei Gruppen von Leuten mit. Nur die Harfenspieler im Himmel und die 144.000 auf der Erde. Es singen anders, als wir es vorhin hatten, Offenbarung 5, sind die vier Lebewesen, die 24 Ältesten, nicht beteiligt. Und auch auf der Erde keine weiteren Geschöpfe und Lebewesen und Menschen, sondern nur die 144.000. Der Rest kriegt zwar im Zweifel mit, im himmlischen Thronsaal sicher, ist aber nicht beteiligt. Singen tut dieses Lied nur quasi als Vorsänger, die Harfensänger, deren Zahl uns nicht genannt ist, und die 144.000, die von der Erde erkauft sind. Da dürfte Erde wohl ziemlich sicher Israel meinen, denn diese 144.000 repräsentieren den erlösten Rest Israels. Und nur sie können das Lied lernen, wird ausdrücklich gesagt. Warum nur sie? Weil es ihr einzigartiges Wunder besingt, das in dieser Form nur sie erleben. Deshalb können es nur sie singen. Und es ist ja wichtig, liebe Geschwister, auch, dass wir in diesem Weise auch immer wieder unsere eigenen Lieder singen können von Gott, ob wir jetzt musikalisch sind oder die in unseren persönlichen Dankgebeten sagen. Es ist ja schön, wenn uns andere berichten, was sie mit dem Herrn erfahren haben. Es ist toll, wenn wir in der Bibel lesen, wie Gott die Seinen bewahrt hat. Es ist toll, wenn wir christliche Biografien lesen über einen Ludwig Nommensen, Hudson Taylor oder einen Martin Luther oder wie sie alle heißen. Ist ganz super. Aber was hilft mir's, wenn ich mit meinem Herrn und Heiland nichts erfahre und nichts besingen kann und in meiner Biografie zurückgucken muss und kann eigentlich nicht sagen, da oder dort hat er eingegriffen. Irgendwie schien er immer unendlich weit weg und ich weiß gar nicht, was er mit meinem Leben eigentlich zu tun hat. Da läuft gewaltig was schief, wenn ein Leben so aussieht. Wir gehen nicht notwendigerweise jeden Tag von einem spektakulären Wunder zum nächsten. Aber da und dort greift der Herr doch immer wieder ein. Es ist doch auch schön für unsere Gemeinde, dass wir als Gemeinde nicht nur zurückblicken können auf 70 Jahre und mehr Geschichte, was der Herr getan hat auf dem Weg der Gemeinde von Ungarn hierher und Ansiedlung in der Eichenau und Bewahrung hindurch, sondern dass wir neue Lieder singen können, wie der Herr die Gemeinde auch in den letzten Jahren, auch in den letzten zwei Jahren führt, wachsen lässt, gedeihen lässt, segnet. So darf jeder sein persönliches neues Lied immer wieder finden und singen, wie Gott an ihm gehandelt hat. Und dieses Lied, das ist das Lied der 144.000. Das Lied von der Bewahrung und Erlösung des Volkes Israels durch die Jahrtausende der Untreue hindurch. Das ist ja das Großartige, was ich auch bei der Reihe zur Erfüllung biblischer Prophetie gesagt habe, weshalb ich, wenn ich auf Israel schaue, total begeistert bin. Nicht, weil ich ein Israel-Fan oder Fanatiker bin, sondern weil ich ein Fan und Fanatiker über die Treue Gottes bin. Und die zeigt sich an seinem Volk. Wie jämmerlich hat sich dieses Volk verhalten über die Jahrtausende hindurch und tut es bis heute in großen Teilen. Und trotzdem bleibt ihm der Herr treu und führt es zu seiner Vollendung. Und für diese Vollendung stehen diese 144.000. Das sind die Erstlinge, das sehen wir gleich noch. Die dieses Ziel erreichen, dem dann noch das ganze Volk in den weiteren 1000 Jahren nachfolgt und mit der Wiederkunft des Herrn beginnt das. Es ist das Lied der unvorstellbaren Treue Gottes, den seine Berufung nicht gereuen kann. Ist eine geistliche Tatsache, die auch wir für uns in Anspruch nehmen dürfen, liebe Geschwister. Ist mir vor vielen Jahren ganz wichtig geworden, als jemand kam, der meine Berufung massiv in Frage gestellt hat, dieses Wort aus Römer 11, dass Gott seine Berufung nicht gereuen kann. Das gilt auch für uns als Kinder Gottes. Wenn uns Gott berufen hat, auch wenn wir uns ihm gegenüber schäbig verhalten, was leider immer wieder vorkommt, vor allem durch unseren Kleinglauben, dann spuckt er uns nicht aus. Auch wenn wir ihm dann vielleicht manchmal kein Wohlgeschmack in seinem Mund sind. Aber er spuckt uns deshalb nicht verächtlich aus. Er hat uns trotzdem lieb. Seine Gabe und seine Berufung können ihn nicht gereuen. Er hält an uns fest. Das ist dieses Lied, das die 144.000 singen dürfen. Sie haben es erlebt. Manche sehen hier die Entrückung der 144.000. Ich habe gefragt, wie kommen die auf den Gedanken? Ich kann mich dieser Sicht gar nicht anschließen. Von einer Entrückung ist hier nirgends die Rede. Der Punkt ist, die kriegen es nicht richtig zusammen, dass die 144.000 auf dem Zion sind und dann mit denen im Himmel zusammen singen. Und die meinen, jetzt müssten die 144.000 auch in den Himmel entrückt sein, wo sie mit den Harfensängern zusammen das Lied singen. Das ist ein Irrtum. Deshalb habe ich als Erklärung und Veranschaulichung als Lesung Offenbarung 5, Vers 11 bis 14 dazu genommen. Da haben wir auf der einen Seite den Lobgesang der Myriaden von Engeln, den vier lebenden Wesen und den 24 Ältesten im himmlischen Thronsaal, in den dann die gesamte Schöpfung mit einstimmt. Jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Und die vier lebenden Wesen sprachen Amen und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten an. Da sehen wir in diesem Abschnitt Offenbarung 5, wie der himmlische Thronsaal in diesem Lob Gottes, in der Anbetung Gottes geöffnet wird und die gesamte Schöpfung auf der Erde und im Meer mit einstimmt in dieses Lob. Da sind die immer noch auf der Erde und im Meer, nicht im Himmel. Aber ihr Lobgesang, ihre Anbetung vereint sich. Zu einem Wechselgesang des Lobpreises und der Anbetung Gottes zwischen denen auf der Erde und denen im Himmel. Und etwas Vergleichbares, nur in einem viel kleineren Ausschnitt, berichtet hier Offenbarung 14, 1 bis 5. Da sind im Himmel nur die Harfenspieler, auf der Erde nur die 144, aber in einer sonst entsprechenden Weise vereinen sie sich im Singen dieses neuen Liedes. Zum Lob der Machttaten Gottes. Falsch ist die Schlussfolgerung, dass die 144.000 deshalb jetzt auch im Himmel im Thronsaal Gottes sein müssten. Nein, die sind und bleiben auf der Erde, auf dem Berg Zion mit dem Lamm, denn da ist der Ort ihrer Berufung. Das endgültige Ziel ist der neue Himmel und die neue Erde, aber die kommen erst ab Kapitel 21 vor. Soweit sind wir hier nicht. Hier wird auch vorausgegriffen, aber nicht auf 21, sondern auf 19 und 20. Das ist wichtig zu sehen. In den Versen 4 und 5, und damit kommen wir dann auch gleich zum Ende, relativ zügig vollends, wird nun die Einzigartigkeit dieser 144.000 beschrieben. Das rechte Verständnis ist nicht ganz einfach, schon die erste Aussage irritiert, die sich mit Frauen nicht befleckt haben. Beflecken, beshudeln, verunreinigen heißt's. Denn sie sind Jungfrauen, wörtlich. Wenn man das so unbedarft liest, dann fragt man sich, hat dann die katholische Kirche doch recht, wenn sie ihren Priestern das Zölibat verordnet und sie von der Befleckung durch Frauen reinhält? Nein, das kann im Gesamtzusammenhang der Schrift unmöglich gemeint sein. Die Gemeinschaft von Mann und Frau in der Ehe ist Gott gewollt, von Gott eingesetzt und als solche, wenn sie sich in den Ordnungen Gottes ereignet, niemals etwas Befleckendes. Das Verb kommt im Neuen Testament noch zweimal vor, 1. Korinther 8,7, die ihr Gewissen befleckt haben, weil sie gegen ihre Überzeugung Götzenopferfleisch gegessen haben. Das Gewissen ist da befleckt. Offenbarung 3, Vers 4, im Blick auf Sardes, die Jesus treu geblieben sind, die ihre Kleider nicht befleckt haben. Und 2. Korinther 7, Vers 1 als Hauptwort, wo Paulus ganz allgemein schreibt, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches. Vorausgeht hier, dass die Gläubigen nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen ziehen sollen. Im Wesen geht es hier um geistliche Befleckungen. Eine hundertprozentig sichere Auslegung dieser Aussage dürfte schwer sein, aber zwei mögliche Deutungen liegen nahe. Erste Möglichkeit, dass es Menschen waren, die auch im Bereich der ehelichen Beziehung einen ganz geraden Weg gegangen sind nach den Ordnungen Gottes. In vergangenen Jahrhunderten hätte man sich vielleicht daraus gar nicht furchtbar viel gemacht, aber wir sehen ja, und da mag schon etwas Besonderes dran liegen, seit Jahren, wie auch hier gerade im ehelichen Bereich, außer vorehelichen, im christlichen wie auch im ganz frommen Bereich fast alles durcheinander geraten ist. Ich sage das nicht, um irgendwelchen Menschen Vorwürfe zu machen. In der Gnade Gottes darf all das vergeben werden. Aber man muss es einfach ganz realistisch sehen. Was ist da alles durcheinander geraten, von vorehelichen Beziehungen bis hin zu Scheidungen und Wiederheiraten geschiedener? Ich weiß, dass es für unsere jungen Leute schon seit Jahren unendlich schwer ist, weil die Welt und mit ihr die Gemeinde einen ganz anderen Weg genommen hat. Wenn ich 40, 50 Jahre zurückdenke, als ich so um die 15 bis 20 und auch eigentlich wohl noch fast 25 war, da war das in der Gemeinde Jesu ganz klar, was geht und was nicht geht. Und da haben sich eigentlich auch mehr oder weniger alle zumindest nach außen hin dran gehalten. Was hinter den Kulissen vereinzelt noch gelaufen sein mag, das ist eine andere Frage. Aber es war klar, das ist Unrecht und als Christ machen wir das nicht. Und was ist da alles aus den Fugen geraten, komplett? Dass ich immer wieder auch sage, die Dinge sind so durcheinander geraten, dass auch wir als Gemeinde weithin nur noch das Chaos verwalten können und ein Erreichen der biblischen Vorgabe aufgrund der massiven Unordnung, ich sage mal den Idealfall, das was eigentlich von Gott gedacht ist, gar nicht mehr hinkriegen, einfach weil wir Geschehenes nicht ungeschehen machen können und weil wir ein Rad nicht einfach beliebig zurückdrehen können. Das heißt nicht, dass die biblische Vorgabe deshalb nicht mehr gelten würde. Vielleicht ging mir durch den Kopf, könnte auch ein ganz direktes, leibliches Verständnis im Blick auf Ehe, Familie, Mann und Frau tatsächlich gemeint sein, dass diese 144.000 darin mit einem vorbildlichen und tadellosen Leben stehen. Oder geistlich übertragen, dass sie jungfräulich geblieben sind im Umgang mit der antichristlichen Welt. Auch da haben wir ja ganz allgemeine ähnliche Situation, gerade in diesen Tagen, wo wir sehen, dass sich das Böse so in unser Leben hineindrängt, so beherrschend nach uns greift, dass es schon um des reinen Überlebens willen immer schwieriger wird, sich dem Bösen zu entziehen. Aber sie sind rein geblieben. Sie haben sich in jedem Falle, das kann man sagen, sie haben nicht die Sünde über sich herrschen lassen. Sie waren insbesondere nicht zum Götzendienst und zur Anbetung des Antichristen bereit. Sie standen vielmehr ganz unter der Leitung des Heiligen Geistes. Diese sind es, sagt Johannes dann weiter, die dem Lamm nachfolgen, wohin es auch geht. Sie beugen sich in keinem Teil fremden Mächten. Sie widerstehen jeder antichristlichen Verführung, jeder Anpassung an den Zeitgeist. Und Vers 5 ergänzt, und in ihrem Mund ist kein Betrug. Nicht ganz glücklich formuliert, eigentlich Unwahrhaftigkeit, Pseudos, die Lüge, die Unwahrhaftigkeit, darum geht's. Wir denken bei Betrug sofort, da haut einer den anderen übers Ohr oder so. Hätte 10 Euro an der Kasse zurückbekommen, kriegt nur 5 oder gar nichts, das wäre Betrug. Aber es geht tiefer, es geht umfassender, um jede Form der Unwahrhaftigkeit. Und das ist ja das Wesen Gottes, der Wahrhaftige. Und das spiegeln sie wieder. In ihrem Mund ist kein Betrug, ihr Reden ist durch und durch wahrhaftig geblieben. Denn sie sind unsträflich, der griechische Begriff heißt unsträflich, untadelig. Aber wenn man mit der Lupe kommt und sucht, man findet nichts, rein bewahrt geblieben durch die Gnade Gottes. Ihre Jungfräulichkeit könnte also ganz unabhängig vom ehelichen Verhalten ganz allgemein auch die völlige geistliche Reinheit bezeichnen. Und als solche, auch nicht ganz einfach zu deuten, Vers 4, Schlusssatz, diese sind aus den Menschen erkauft worden als Erstlinge für Gott und das Lamm. Es durften die Ersten des vollendeten Israel sein. Die Ersten, die aus Israel endlich das sind und die Erfüllung von Israels Berufung erreichen und repräsentieren dürfen, was Israel von Anfang an hätte sein sollen, ein Volk zur Ehre Gottes. Ähnlich sagt es im Prinzip auch Adolf Pohl, sie sind eine erste gottgeweihte Schar, denen weitere Scharen folgen. Erstlinge der Gemeinde können es nicht sein, denn die Zeit der Gemeinde ist zu diesem Zeitpunkt ja bereits vorüber. Wir hoffen, dass die Entrückung bis dahin längst stattgefunden hat, und wenn sie noch nicht stattgefunden haben sollte, dann würde sie unmittelbar bevorstehen und es würden gerade die allerletzten noch eingebracht, aber auf jeden Fall nicht die ersten. Erstlinge im weiteren Sinne für Israel können es auch nicht sein, denn da wäre ja spätestens mal ab Abraham, Isaak und Jakob schon einige am Werk als Erstlinge im weiteren Sinne. Wir fassen zusammen. Was ist die großartige Botschaft dieser Verse mitten im Toben des Bösen? Der Herr kennt die Seinen und er bewahrt sie. Er führt die 144.000 sicher ans Ziel. Keine Macht der Welt kann das verhindern und keine Macht der Welt kann auch nur einen einzigen von ihnen aus seiner Hand reißen. Da stehen 144.000, nicht 143.999, sondern 144.000, darauf kommt es an. Und das dürfen wir ja auch für uns mitnehmen. So wie Johannes hier dieses Bild sieht der 144.000, die realiter im Ablauf der Offenbarung noch mitten im Kampf sind, noch mitten in der Auseinandersetzung mit Satan, dem Antichristen, dem falschen Propheten. Er darf sie schon als Vollendete auf dem Berg Zion sehen. Und wir dürfen auch mitten in diesem Treiben und Kämpfen mit dem Bösen uns schon sehen im himmlischen Thronsaal mit der Schar aus Offenbarung 7 aus den Nationen. In ihm haben wir das Ziel erreicht. Und nichts und niemand auf dieser Welt kann uns daran hindern. Und das halten wir fest im Vertrauen auf seine Treue. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Ja, Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns gerade auch in diese vielfältigen Notlagen und Herausforderungen unserer Tage hinein diese wunderbaren Worte gerade aus der Offenbarung schenkst und dass wir diesen gewaltigen Trost sehen und dass wir den auch ganz tief in unsere Herzen hineinlassen, ihn regelrecht aufsaugen wie ein Schwamm. Einerseits kriegen wir schon erschreckend viel von dem Bösen mit, von dem die Offenbarung redet. Es umgibt uns bereits heute zunehmend existenziell bedrängend, atemraubend, oft im wahrsten Sinn des Wortes, beängstigend, furchterregend. Und gleichzeitig lenkst du uns den Blick auf deine Liebe und deine Treue und sagst uns, habt keine Sorge, alle Sorge werft auf mich. Schaut auf die 144.000 und das Lamm auf dem Berg Zion. Der Herr bringt sie durch und so bringe ich auch euch durch. Seid fröhlich, getrost und gelassen und lasst euch nicht bange machen vom Zischen der Schlange. Ja, Herr, so loben und preisen wir dich und dürfen wirklich dir die Ehre geben als dem allein wahren, lebendigen, allmächtigen Gott. Und dass du so auch mit 100, ja mit 150 und 200%iger Gewissheit deine Hände über uns halten wirst, über jeden, der zu dir gehört. Und dass du uns auch vor den Angriffen des Bösen bewahren wirst, dass es uns nichts schaden kann. Mögen sie uns das Leben schwer machen, mögen sie uns das irdische Leben rauben. Das Leben in dir, die ewige Herrlichkeit, können sie uns unmöglich nehmen. Und schenk uns, dass sie uns auch den inneren Frieden, die innere Ruhe in dir, getragen vom Vertrauen auf dich und deiner Liebe, nicht nehmen können. Dass wir uns auch das nicht nehmen lassen. Und dazu gib uns durch deinen Heiligen Geist jeden Tag, jede Stunde, jeden Augenblick die Kraft, das Vertrauen. Aus uns können wir es nicht. Und so befehlen wir nochmal alle in deine Hände, die mit uns und in dir verbunden sind, nicht nur hier vor Ort, sondern überall rund um den Erdball, dass wir vereint sind, in deiner Hand gestärkt, getragen und dass du uns durchhältst. Und bitten dich aber auch, dass dieses Zurücknehmen der meisten Corona-Terrormaßnahmen nicht von kurzer Dauer ist. Wir bitten dich, dass doch viele begreifen, was da an unsagbar satanisch Bösem und Menschenverachtendem auch auf rein medizinischem Bereich vor sich geht, wie die Menschen geknechtet, niedergedrückt, wirtschaftlich geschädigt werden und sich immer mehr auf ganz friedliche und freundliche Weise einfach verweigern, bei diesem Bösen mitzumachen. Auch in der Politik, auch im Bundestag, in den Landtagen, bei der Polizei, bei den Gerichten, überall, wo es darum geht, dieses Unrecht zu beschließen und umzusetzen, dass einfach immer mehr es erkennen und sagen, nein, ich mache da nicht mit. Dir sei Lob und Dank für all dein Wirken und deine Bewahrung. Amen. Wir beten gemeinsam mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und gebe dir Frieden. Amen.